Übrigens, T macht Plug auf der Zähne, ne?
Ja, weiß ich. Und? Ich lese gerade einen Bibeltext. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Biblecast im Web. Auch diese Woche wieder mit einem Simon, der keine Mütze trägt.
Ja, im Gegensatz zu dem Lukanen. Wir haben ja hier alberne Bilder mit Mützen gemacht, ja. Und ich stelle immer wieder fest, im Westdeutschland scheint es kalt zu sein. Da trägt man immer noch diese komischen Helme, wie wir sie hier in Berlin nennen. Ist nicht schlimm, ja. Also andere Länder, andere Sitten, wa?
Du bist ein Spacken, ey. Ja. Nur weil deine Mütze schmutzig ist.
Richtig schmutzig, ja. Das kommt vom Campen. Ich campe nämlich immer im Liegen. Ich laufe auch im Liegen. Und deswegen sind die halt schmutzig.
Du läufst im Liegen.
Ja, also ja. Ich kann es nicht näher beschreiben. So ist das. Camping.
Du bist wie eine Blindschleiche.
Ja, genau. Ich habe dann so mit angezogenen Armen und Beinen und dann gleite ich so durchs Holz und hoffe, dass kein Auto kommt.
Beim Campen. Also, ja, ist immer gut, wenn man mit einem Insider einsteigt. Ja. Gut, wir verstehen uns.
Ja.
Ja.
Lukas, aber ich muss dir sagen, das ist heute, als du heute sagtest, hey, lass mal heute aufnehmen, da dachte ich so, ey, coole Idee, eigentlich gar nicht schlecht. Aber ey, ich war heute beim Zahnarzt und da, ich weiß nicht, wie nennt man das, professionelle Zahnreinigungen gemacht, ja. Mhm. Und ich weiß nicht, wie oft du schon professionelle Zahnreinigung gemacht hast. Man soll das ja jedes Jahr machen, mhm. Ja, oder ja. Laut Zahnarzt bitte zweimal pro Jahr. Ja, ich habe das irgendwie so ein bisschen versäumt und deswegen war heute richtig Kahlschlag angesagt. Und alter Vater. Also, ja, ich fühle mich ein bisschen benommen von der ganzen Nummer.
Wie lange ging das denn?
Eine Stunde oder so, glaube ich.
Ach, Stunde, ja. Okay.
Also es war jetzt nicht diese typische Zahnarztprozedur, die ich bei meinem Zahnarzt immer habe, wo ich immer einschlafe auf dem Stuhl. Das war ja dieses, mich schreit die ganze Zeit so ein Ding an und dann kommt eine Salzstrahldusche und dann, also es war schon, also danke an meinen Zahnarzt, wenn Sie das hören. Ja, dann geile Nummer, dankeschön, aber ich bin trotzdem total im Arsch, ey.
Wow. Hat dich also auch nervlich fertig gemacht.
Ja, krass. Und dann, es kommt dann noch hinzu, ich war dieses Wochenende auf einer Hochzeit von der Cousine meiner Frau. Damit ist diese Person meine Schwips-Cousine, richtig?
Nee, Schwips-Cousine.
Wie nennt man das denn? Leute, wie nennt man denn Menschen, die Cousine von meiner Frau sind, die dann noch einen Menschen heiraten? Wer ist denn vor allem dann der? Der Ehemann der Cousine meiner Frau.
Ja, so könnte man es sagen zum Beispiel.
Oh ja, also der kürzeste Titel.
Es gibt dann ja auch noch diese Gradesangaben, aber frag mich bitte nicht.
Ja, also der...
Ich bin schon mit Großonkeln und Großtanten ein bisschen überfordert.
Schwer überfordert, Moment. Ne? Aber was ich da feststelle, ne, Lukas, ey, ohne Scheiß, du kannst mich 5 Tage in den Busch schmeißen, ja, da reduziert sich mein Schlaf auf 4 Stunden am Tag, ich habe wenig Essen und Trinken, ich bin total glücklich, wenn ich da rauskomme.
Und schwitze die Mütze voll
und dann ist alles geil, dann komme ich wieder und habe noch ein Lächeln auf dem Gesicht, ja, und schüttel mich ein bisschen und nächsten Tag
aber
bin ich wieder.
Aber wenn du auf eine Hochzeit gehst.
Ey, auf die Hochzeit gehe, ey, von, weiß gar nicht, es ging von 11 bis, also um 12 Uhr nachts habe ich dann meiner Frau gesagt, ich würde gerne nach Hause fahren.
Echt?
Weil ich einfach so im Arsch war.
Schlecht.
Ich war so im Arsch und ich bin immer noch im Eimer. Und
du weißt
jetzt
schon,
Montag,
dass wir die Location bis 4 Uhr morgens bezahlt haben.
Mit Sicherheit. Und vor allem ging es um 12 Uhr eigentlich erst mit dem Tanzen los. Aber ich war so...
Oh, das ist natürlich auch schlecht. Also eigentlich ist die Faustregel, bis 22 Uhr muss getanzt werden. Wenn man da nicht anfängt zu tanzen, ist die Party im Arsch.
Ja, also ich war es vor allem.
Falls jemand da draußen, ich muss nochmal sagen, ne, habe ich dir ja auch schon erzählt, wenn jemand da draußen heiratet, ja, und es noch plant, lasst alles stehen und liegen, macht gerade nichts, ja, sagt keine Aufgaben an und irgendwas, sondern besorgt euch ein Buch. Jetzt muss ich mal Produktplatzierung machen.
Oh ja, bitte.
Aber es ist einfach, Leute, alle leiden an schlecht geplanten Feiern, ja? Alle leiden an schlecht geplanten Hochzeiten. Deswegen ist es so wichtig. Besorgt euch das Buch Wer Ja sagt, darf auch Tante Inge ausladen von Thomas Sünder. Entschuldigung, der Name ist leider so. Er heißt Thomas Sünder, aber sind wir nicht alle ein bisschen Sünder? Ein DJ, der über 800 Hochzeiten begleitet hat und dann mal so ein Bilanz gezogen hat und ein Buch geschrieben hat, wo er immer eine Anekdote bringt am Anfang über etwas, was völlig schief gegangen ist. Meistens hat es mit Tante Inge zu tun. Baumstammsägen. Er rechnet mal aus, was das kostet, wenn du da den Baumstamm sägst auf deiner Hochzeit. Also es wäscht einem ein bisschen den Kopf. Es war im Vorfeld unserer Hochzeit sehr gut, das zu lesen und ein bisschen genauer zu planen und nicht nur zu machen, was alle anderen auf ihren Hochzeiten so machen, wo man dann immer um 12 Uhr geht, weil man müde ist.
Ja, es ist wirklich, und das ist eins der faszinierendsten Sachen. Ich finde, Hochzeiten sind in der Regel irgendwie anstrengend und man kann immer nicht so genau sagen, woran es liegt.
Also das Essen war doch, ich kann dir das sagen. Das liegt zum Beispiel daran, dass du 2 Stunden lang irgendwo um 15, 16 Uhr rumstehst und wartest, dass das Brautpaar mit den Fotos durch ist. Ja, vielleicht trinkst du noch irgendwo einen Kaffee und legst dich irgendwie halb in diesen Plastikstuhl, der da steht. Und irgendwann kommen die dann an und dann ist erstmal großes Hin und Her und dann heißt es irgendwann so: Vor dem Essen gibt's 3 Reden. Kein Wunder, dass du am Schluss nicht mehr kannst. Ja? Dann schlägst du dir den Bauch voll um 20 Uhr. Ja? Dann gibt's Programm 4 Stunden lang. Ich meine, auf deiner Hochzeit war es ja auch ähnlich.
Ja, krass. Das Wer stimmt. Hat das war denn auf meiner geplant? Hochzeit war da das, ich das Buch war noch das nicht. Lange, lange Programm, ne?
Da kannte ich das Buch noch nicht, Simon. Ja. Aber du wolltest ja auch unbedingt selber Songs auf deiner Hochzeit singen. Das,
Ja, ich weiß gar nicht. Vor allem, mir ist gar nicht mehr so im Kopf. Ich glaube, akustisch war das irgendwie gar nicht gut abgemischt und so.
Keine Ahnung.
Aber ja.
Die Hochzeitsgäste haben darüber Stillschweigen verabredet.
Ja, aber ich kann mir sagen, ich habe auf meiner Hochzeit für meine Gäste Musik gemacht. Ja, ich muss sagen, ich bin froh, dass meine Hochzeit durch ist. Und jede Hochzeit, auf die ich gehe, denke ich mir so, cool, dass ich das nicht machen muss.
Ja, aber es ist ja irgendwie so, ja, man hat die ganze Planung und Vorbereitung und dann halten Leute Reden, die seit 20 Jahren keine Präsentation und Reden mehr gehalten haben und man sagt 5 Minuten und es geht 1/2 Stunde. Also es ist ja cool, man. Wenn man das gut vorbereitet, dann geht das ja auch alles. Dieses Buch kann ich nur nochmal empfehlen. Ja? Wer Ja sagt, darf auch Tante Inge ausladen von Thomas Sünder.
Ja, und jeder hat keine, eine Tante Inge, Leute.
Ich will keine schlechte Hochzeit mehr erleben. Ja, ich will keine Hochzeit mehr erleben, wo man ewig warten muss oder wo man zwischen dem Tanzen noch Programmpunkte hat oder wo um 12 Uhr dann das Licht nachts angeht und die Hochzeitszeitung verteilt wird und alle lesen und danach ins Bett gehen. Ich will Partys, Leute.
Ja, ja.
Das ist auch ganz wichtig für Familien, ja, wenn man sich dann mal Zeit nimmt und einen Babysitter hat und so und dann endlich mal feiern will und dann wird die Hochzeit zerstört durch eine Planung, die das Buch Wer Ja sagt, darf auch Tante Inge ausladen von Thomas Sünder nicht beachtet hat.
Ja, Leute, wer Ja sagt, darf auch Tante Inge ausladen von Thomas Sünder. Übrigens, was ich auch ganz spannend finde, ist, da gibt's ja auch so lustige kulturelle Auswüchse. Ich war mal auf einer Hochzeit, da gab's dann erstmal fett Essen. Ja, ich weiß nicht, was sagst du? Ich glaube 17 Uhr oder so, ne?
Sicher.
Mit Armbrot, damit sich alle zu Tode essen. So.
Um 17 Uhr schon.
Nach dem Essen, ohne Scheiß, nach dem Essen kommt der Koch mit der Hochzeitstorte. Mit so einem riesigen Teil. Und erzählt noch krass, wie der hat wirklich, also es war wohl irgendwie, war das wohl auch ein Bekannter und hat da seinen Schmerz quasi hineingelegt und hat erzählt und wie stolz er war und was ist passiert, die Torte wurde angeschnitten und nicht gegessen. Und er war krass enttäuscht und hatte, also ich habe noch so ein Gespräch aus der Ecke mitbekommen, wo der fragte, warum essen die Leute denn jetzt meine Torte nicht? Und ich wusste nicht, was ich sagen soll. Alter, alle liegen mit Bäuchen in den Ecken und der macht, da kommt er mit seiner Torte, ey.
Ja.
Also ja, kulturelle Auswüchse. Warum hat er das gemacht? Ich habe keine Ahnung. Das ist,
man kann auch tolle Sachen machen, aber sie einfach strategisch so schlecht einsetzen.
Ja.
Oh Mann. Und genau das sollten wir vermeiden. Ja? Jetzt hören nämlich die Leute schon seit 10 Minuten unseren Podcast und denken sich, wann kommt denn eigentlich Markus 10, 41 bis 45?
Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt. Ich wollte ja eigentlich nur sagen, Lukas, ich bin unfassbar müde, fühle mich fast krank und jetzt tut mir auch noch mein Zahnfleisch weh. Los geht's.
Du gehst auf den Zahnfleisch.
Ja.
Ich bin auch schon seit 6 Tagen erkältet. Aber wenn man wenn dieser Cast ausgestrahlt wird, dann bin ich schon wieder gesund. Ist das nicht geil?
Ist es, Moment mal, das bedeutet ja, du bist seit 6 Tagen erkältet. Das ist ja quasi, du hast ja in dem Cast von der letzten Woche gesagt, dass du die Woche jetzt Urlaub hast, was bedeutet, du bist jetzt krank. Die ganzen Urlaub gewesen.
Aber zum Glück habe ich durch einen Tag im Bett weitestgehend rumlungern das Schlimmste vermieden. Jetzt ist es so eine elendige Run-on-Krankheit, so dass du halt immer so ein bisschen denkst, wo ist das Efeu-Gedöns? Prosfan, kann ich nur empfehlen. So,
also. Efeu-Gedöns, Prosfan. Ja, Product Placement finde ich echt unangemessen von dir jetzt so, ne?
Ich wollte dir auch die Gelegenheit geben, das mal zu sagen. Und jetzt lese ich Markus 10, die Verse 41 bis 45. Und als das die 10 hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Und als das die 10 hörten. Simon, du kannst doch mal erzählen, was wir letzte Woche besprochen haben.
Jo, der Jesus ist ja wieder mal mit den Jungs in einem Hause und redet, erzählt ihnen von der dritten Leidensankündigung und wie sie da gerade so fertig sind, kommen die Donnersöhne an und sagen, geile Nummer, ja, da wollen wir mitmachen, wenn, mein Freund, du uns doch bitte zum Vizeboss im Himmelreich machst. So. Das haben jetzt quasi die 2 beziehungsweise die 3 besprochen und dann sagte Jesus, na ja, ist jetzt irgendwie nicht so der, also, ja, wird wahrscheinlich nix, aber sterben werdet ihr schon. So. Und dann das ist so ein bisschen dieser Dialog und das kriegen also jetzt also die anderen 10 mit, ne, sind ja 12 und finden es ja gar nicht so nice, dass im Wesentlichen die Jungs versuchen, da sich einen Vorteil zu verschaffen.
Ja. Die wurden angepisst von Jakobus und Johannes. Müsste man eigentlich übersetzen hier.
Wie, die wurden von Jakobus und Johannes angepisst oder pissen die Jungs
Die fühlen sich von ihnen angepisst und pissten deswegen sofort los.
Genau. Das ist eine riesen Scheiße.
Das würde dann folgen wahrscheinlich, wenn das ein Tarantino wäre, ja.
Ja, oh Mann.
Offenbart. Okay, Jesus kriegt natürlich sofort Wind davon und ruft sie zu sich.
Und, wie geil, ne? Wie immer, Jesus kriegt das alles immer mit, alles, was so im Raum passiert, der hat so seine Sinne
Jesus,
überall.
Jesus ist wie eine Tagesmutti.
Der ist so, auch so eine Gruppe.
5 Kinder im Raum, in diesem Fall 12. Halt, stopp! Kurz vor der heißen Herdplatte nochmal eingefangen. Ah. Das andere Kind am linken Fuß zerrt und ja.
Oh, wo du gerade von Herdplatten sprichst, wenn jetzt deine Tochter eines Tages gehen kann, wirst du da auch so ein Mensch sein, der da aufpasst, dass sie sich nicht verbrennt an der Herdplatte?
Nein, ich passe natürlich nicht auf, weil das härtet ja ab, wenn man sich ordentlich verbrennt, ne? Genauso wie das Ganze mit dem Impfen, ja? Möglichst schwere Krankheiten, wenn die das überleben, dann sind sie auf jeden Fall sicher davor.
Oder vernarbt.
Ja, Bullshit, natürlich passe ich da auf. Ein Freund von uns, tatsächlich der Pate meiner Tochter, der hat sich einen Zaun um seinen Ofen gebaut in seinem Haus. Da ist tatsächlich so ein kleiner Gartenzaun, der zu hoch ist für seine Kinder, damit die nicht da dran können.
Krass. Also es heißt ja immer so, ne, die lernen dann da draus, wenn sie so, aber ja gut, ich meine, so eine Kinderhaut ist jetzt auch nicht so geil, wenn sie auf 700 Grad ist.
Man muss auch immer gucken, ne, das Kind soll am Schluss auch noch in der Lage sein, das Gelernte umzusetzen.
Ja, ich wollte es nur mal ansprechen, weil es gerade gepasst hat, ja, fahre fort mit der Kindergruppe von Jesus.
Meine Scheiße, ey. Gut, so.
Hat mich interessiert. Offenbart.
Okay, also Jesus, die Tagesmutti, hat es gleich gecheckt. So, und jetzt sagt er was sehr Interessantes. Ihr wisst, ja, also er appelliert an ihren Verstand. Das ist schon mal sehr gut. Und er appelliert an das, was sie wissen. Ihr wisst, die als Herrscher gelten. Es geht ja um, wer ist der Boss? Wer sind die Vize-Kings? Ja, Jesus hat das ja abgelehnt für die Jungs. So, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder. Und was ich besonders interessant finde an diesem Text ist, da steht tatsächlich, die Herrscher zu sein scheinen. Ne?
Ja.
Steht da im Griechischen. Also, ne, das Gelten ist fast noch zu schwach hier irgendwie, das überliest man so. Aber Jesus stellt sogar das, wer eigentlich der Herrscher ist, in Frage. Ja? Aber die Herrscher zu sein scheinen, die Präsidenten, würden wir heute sagen, damals die Machthaber oder was auch immer, die halten ihre Völker nieder.
Ja, ja, mach mal weiter. Hm?
Nein, bitte hak ein.
Also mein Einhaken ist gerade so ein bisschen, ich habe gerade überlegt, wie wir so dieses Niederhalten so ein bisschen interpretieren können. Ich habe immer so ein bisschen Bauchschmerzen. Da kommt so meine Angst, da höre ich sofort die Menschen aus Sachsen. Ich liebe die Sachsen, ja, ich war ja auf einer Hochzeit in Sachsen. Tolle ja. Leute. Aber dann höre ich sofort wieder die Sachsen, jawohl, Merkel muss weg. Und ich so, ja, also das Ding ist halt mit dem Niederhalten, die Herrscher. Merkel muss weg.
Ja. Wie war das?
Die Herrscher, die uns niederhalten, da möchte ich also jetzt ganz deutlich nochmal sagen, es ist nicht zwingend so, dass die Merkel uns niederhält. Also wenn du das jetzt hier liest und dann interpretierst auf deine Zeit und denkst, jawohl, das ist alles jetzt genau so. Es bezieht sich ja immer noch auf die Boys da in der Zeit, ne? Antike, so. Und der Kaiser, der gerade eben das jüdische Volk insofern unterdrückt, dass er sagt, ihr müsst halt jetzt meinen Gott anbeten und die sagen, ja, wollen wir aber nicht. Und dann sagen die, na, okay, weil ihr es seid und weil wir keinen Bock mit euren euch haben und Stress so da, aber gerade die Christen wurden ja in dieser Zeit bereits so ansatzweise verfolgt. Ja, niederhalten und was du dann noch hast, wir waren, da war dann, ey, krass, meine Namen sind alle weg in meinem Kopf. Die Herodianer, ja, die halt es im Wesentlichen auch ganz gut im großen Stil durchgezogen haben. Unterdrückung in diesem Sinne, dass wirklich richtig harte, saubere Unterdrückung stattfindet.
Ja.
Ist wirklich jetzt, es hat jetzt nicht hier Demokratie und so, Leute. Ja, ist nicht jetzt Donald Trump oder die anderen. Ja, Leute, wirklich jetzt.
Okay, danke für diese erhellenden Hinweise, Simon. Ich finde erhellend an der Stelle auch nochmal, du weißt ja, ich habe das ja im Examen gemacht, deswegen habe ich den Text schon mal auf Griechisch gelesen und ne?
Ja, bitte.
Bin sozusagen vorbereitet dadurch. Also dieses, die Völker niederhalten, da steckt das Wort Kyrios drin, ne? Kyrios ist ja der Herr, kennt man vielleicht vom Kyrie Eleison oder sowas aus der Kirche. Und die herrschen, also die Herren quasi von oben herunter, könnte man sozusagen sagen. Da steckt dieses Wort Kyrios Herr drin. Und in dem anderen, ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an, da steckt dieses Wort Gewalt drin. Das ist im Griechischen auch immer das Wort, das mit Gottes Macht verbunden wird.
Also mehr so dieses englische Wort Force, ne? Also jetzt nicht Gewalt im Sinne von Gewalttätigkeit,
genau.
Sondern
Power. Also wir würden jetzt im Deutschen Power sagen und jeder Physiker würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen.
Und jeder Linguist
auch. Das heißt doch Leistung und so.
Ja, wenn du im Deutschen Power sagst, um Kraft auszudrücken, ja.
Ja, super. Ist eigentlich doof, ne? Aber gut, Exousia ist der Begriff hier, ne? Mhm. Das ist eigentlich der Begriff für die Macht Gottes und für die Gewalt, die er in der Hand hat, sozusagen für seine Macht. Und das hier sind Gegenbegriffe, ne? Ich finde das ganz spannend, wenn Jesus als der Kyrios, als der Herr angesprochen wird und er dem hier gegenüberstellt, es gibt Herrscher, die halten ihre Völker nieder, die sind schlechte Herren sozusagen und Mächtige, die Machtmissbrauch quasi tun, so,
ja.
Dann stellt er sich dem gegenüber. Es gibt auch eine Theorie von so einem Neutestamentler, der heißt Martin Ebner, das ist katholischer Theologe, der geht davon aus, dass das Markus-Evangelium sehr stark sich auf Vespasian bezieht.
Okay, erzähl.
Vespasian wurde ja um die Zeit dann auch Kaiser. Mhm. Ne? Und hat zu der Zeit, wo man vermutet, dass das Markus-Evangelium entstanden ist, den jüdisch-römischen Krieg geführt und hat die Juden dann ja besiegt und Jerusalem eingenommen und wurde dann eigentlich nicht ganz rechtmäßig zum Kaiser ernannt. Und da hieß es dann ja, es gab ein Evangelium, ja, Jubelsbotschaften, Freudenbotschaften, dass Vespasian gesiegt hat und dass er Kaiser wird, sind durchs Land gegangen. So, und Martin Ebner sagt jetzt hier, das ist ja ein Beispiel dafür, dass es bei Jesus genau andersrum läuft, ja. Also Jesus ist eben nicht Vespasian, der Herrscher, als Herrscher gilt, weil die Truppen ihn ausrufen als solchen und sein Volk niederhält und Israel niederhält, und der Mächtige, der den Leuten Gewalt antut, sondern Jesus ist quasi der den anderen Weg wählt. Mhm. Denn er sagt ja auch, so ist es unter euch nicht. Das ist auch so stark, ne? Er sagt nicht, so soll es nicht sein, bitte nicht oder so, sondern hier gilt was anderes.
Ja, ich habe noch mal kurz in die King James Übersetzung reingeguckt, weil die Briten es ja immer noch ein bisschen schön anders übersetzen, gerade jetzt dieses Gewalt antun Ding, ja. Mhm. Und da sagt, steht es im Wesentlichen, and the great ones exercise authority up on them. Up on ist dieses alte Ding von send over them. Das ist insofern, also ne, es ist im Wesentlichen bestätigt, das, was wir gerade sagen. Es ist halt nicht dieses Gewalt antun, sondern ja, sie herrschen über die Leute, indem sie niederhalten, Ding.
Ja, also beide Begriffe, die hier stehen, beginnen mit Kata und das heißt so viel wie herab. So, ne?
Ja.
Also es geht darum, die sind oben und die anderen werden runtergedrückt, runtergehalten, genau, durch Macht, durch Gewalt.
Was ja, ne, im Kontext auch, ne, dann eben der Juden tatsächlich bedeutet, bestimmte Positionen nie zu erreichen. Wie es halt tatsächlich auch, das passiert ja in Völkern eben heute auch, dass du, weil du bestimmte Herkunft hast, bestimmte Positionen, bestimmte Bildung nie erreichen kannst. Das ist tatsächlich eine klassische Form von Unterdrückung, von der hier gesprochen wird.
Also man kann sagen, hier ist so ein generelles Prinzip angesprochen,
ja,
ja, dass es in der Welt gibt, dass es einfach gibt. Und die müssen die Leute nicht mehr doof finden. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass so jemand wie Petrus und die Jungs erstmal das wissen und doof finden, aber irgendwie gehört's auch dazu, ja? Also, ja, die haben jetzt wahrscheinlich nicht den Anspruch, Bürgermeister von Jerusalem zu werden, sondern die wollten eigentlich mal ursprünglich ihren Job als Fischer gut machen und nicht unterdrückt werden und nicht von Zolleinnehmern die ganze Zeit, ja, abgezockt zu werden. Aber die müssen jetzt kein politisches Amt übernehmen, so.
Genau.
Und Jesus sagt aber, Moment mal, das, was da oben passiert, hat ganz viel mit euch zu tun. Ja, weil das, was im Großen da passiert in der Politik, das passiert auch unter euch. Und da kann man den Text jetzt nochmal auf das beziehen, was du gesagt hast, ja, also ne, Merkel muss weg oder sowas.
Mhm.
Die ganze Diskussion über die Politik da oben muss eigentlich da beginnen, wo Politik im Kleinen passiert. Und Politik ist immer Aushandlung von Leben, einfach wie Menschen miteinander zusammenleben in der Gesellschaft. Und da beginnt ja die Frage, wie verhältst du dich? Und so ist es unter euch nicht, sagt Jesus. Also von oben herab, wer als Herrscher gilt, das zählt bei euch nicht, darum geht's nicht.
Genau. Und dazu möchte ich auch nochmal eine Lanze brechen. Ja, ich habe erst letzte Woche, gab es einen SPD-Stand hier bei uns im Viertel und da haben die Flyer verteilt und da haben sie gesagt, ja, wir sind jetzt das erste Bundesland, also Berlin, wir sind jetzt das erste Bundesland in Deutschland, das die Kita-Gebühren gänzlich abgeschafft hat. Und daraufhin, also ich lese den Flyer so durch und rufe dann halt in der SPD-Zentrale an und sage, hey Leute, ist ja irgendwie weird, was ist denn dann mit der Finanzierung von Kitas? Ja, und dann haben wir halt kurz darüber gequatscht und dann haben sie mir halt erklärt, wo das Geld herkommt und dass es im Wesentlichen die Einnahmen nicht relevant groß waren. Und das ist genau diese Form. Politisch aktiv zu sein bedeutet im Zweifel nicht mal, dass du einer Partei angehörst, sondern dass du dich mit diesen Parteien auseinandersetzt und kritische Fragen stellst. Ey, voll geil, ja. Das ist deswegen, sage ich ja, Merkel muss weg, Ding passt, finde ich, hier einfach nicht, weil wir in einem Land sind, wo die Politik, und ich kenne die Grenzen, das ist mir schon bewusst, wo die Politik trotzdem relativ durchlässig ist und wo unsere Gesellschaft relativ durchlässig ist. Und es ist mir total bewusst, dass Menschen aus bildungsfernen Hintergründen wirklich schwierigere Chancen haben. Ich gehöre ja auch dazu. So, ich will das nur noch mal sagen, ja, bevor sich alle aufregen und sagen, ja klar, das ist doch hier ganz eindeutig, wir müssen jetzt den dritten Weltkrieg in Deutschland auslösen, weil Merkel, ja, muss weg.
Genau. Aber das ist ja auch ein Phänomen, ich denke mal, es hängt auch damit zusammen, ob man dieses Kommunizieren macht, gelernt hat und einübt und auch für einen Wert hält, dass man mit Leuten über das, was einen stört, direkt spricht. Ja, weil klar, es ist einfacher, sich mit Verbündeten zusammenzutun, die alle das auch scheiße finden und dann in geballter Menge aufzustehen und sich zu beschweren. Man kann aber auch erstmal das Gespräch suchen, ne? Also ja, gerade so in regionalen Dingen. Und Jesus wirft es ja, dieses Riesenthema von Herrschaft, auf diese kleine Gruppe von 12 Leuten und sagt, eben gerade, ja, haben die Jungs mir einen Vorschlag gemacht, der war vielleicht nicht so schlau, ja, aber jetzt kommt ihr an und wollt eigentlich auch krass sein und sagt, warum sind die hinter unserem Rücken dahin gegangen, ja, und wir würden aber gerne links und rechts von Jesus sitzen, seiner Herrlichkeit. Bullshit, darum geht es nicht. Es ist nicht unter euch so, dass ich oben bin und euch unterdrücke, ja, und dann gucken wir mal, wer Glück hat, dass er von mir hochgezogen wird, ja, wie so ein Vize-Cäsar. Mhm. Und auch unter euch soll es nicht so sein, dass der eine sich einen Vorteil holt, indem er schon früher zum Chef geht und dann die anderen unterdrückt und links und rechts von der Herrlichkeit sitzt. Hey, krass, super. Sondern das, was ich euch präsentiere, ist ein Alternativprogramm. Und das, wenn man es jetzt soweit erstmal nur sehen will, ja, dann gilt das auch für unseren Umgang miteinander. Und gerade in Gemeinden und in christlichen Gruppen funktioniert das ganz häufig nicht.
Ja. Genau. Denn was wird hier eigentlich für ein Prinzip angesprochen? Bis zum Ende Vers 44. Ja, wo er also sagt, Aber es ist so.
Frage gestellt?
Bitte, nein, das ist eine rhetorische Frage. Du musst kurz
geil,
die Fresse halten.
Super.
Ja. So, du dachtest, ich winde mich schon wieder wie so ein Fisch hier raus. Genau, sondern wer groß sein will unter euch, soll euer Diener sein. Und dann sagt er das nochmal auf eine andere Weise, im Wesentlichen dasselbe. Wer unter euch der Erste ist, also der Boss, der ist der Knecht. Und was für eine Leiterschaftstyp wird hier eigentlich im Wesentlichen angesprochen? Das ist halt die Person, die halt, weil sie leitet, dient. Wie kann man sich das nochmal sowas dann also vorstellen, ja? Das ist also eigentlich ein Mensch, der, weil er leitet, seine Verantwortung übernimmt für alles. Er ist ein Mensch, der ist ein Leiter und sagt halt nicht, du und du tust das und wenn du das verkackst, dann bist du schuld, sondern ich bin daran schuld, dass ich dich ausgesucht habe oder nicht richtig ausgebildet habe oder. Ich übernehme Verantwortung, weil ich leite. Das ist eine relativ unkomplizierte Art und Weise, dass ich als Leiter immer der Diener bin. Aber es geht sogar noch weiter und würde sogar sagen, der Leiter ist auch der, der eben seinen Mitarbeitern auch nachgeht, der ihnen halt fragt, wie es ihnen geht. Der Leiter ist auch der Mensch, der im Zweifel auch mal mit anpackt. Der Mensch, der halt immer vorausgeht und seine Gruppe anleitet und tatsächlich jetzt erster auch mal in die Scheiße packt. Mhm. Leiter ist der Typ, der die Gruppe zusammenhält. Und nicht der Boss, der oben drauf guckt und den Leuten quasi auf die Deckel haut. Und das ist tatsächlich die Weise, von der ich glaube, dass was Jesus meint, ist diese dienende Leiterschaft.
Ja, Leiterschaft. Leiterschaft ist übrigens ein Begriff, den die Christen erfunden haben.
Okay, oh Gott, und ich bin voll in der Sprache drin.
Inzwischen gibt's den auch in der BWL und VWL, aber eigentlich wird da auch von Führung gesprochen, aber da haben immer alle Christen Angst, dass sie den Adolf wieder hervorzaubern. Oh, meine Tochter singt. Kurze Pause.
Ja.
Ich merke mir die Gedanken. Offenbart. So, Kind schläft wieder.
Ja, was mir dazu noch einfällt, ja, man kann ja immer kritisieren, ja, dass Kirchen irgendwie häufig das Thema Führungskräfte nicht richtig ideal umsetzen. Aber ich finde, das sollte man auch beim Namen nennen. Was für mich, glaube ich, ein von meiner Seite aus ganz versöhnlicher Begriff ist, dass, glaube ich, Führungskräfte in den Kirchen es noch nicht ganz verstanden haben, zu kommunizieren mit ihrem Personal. Das, was ich immer wieder beobachtet habe, ist, man geht immer davon aus, dass man alles so ein bisschen erklärt hat und dann im Wesentlichen die Leute einfach alles umsetzen, wie man sich das vorstellt im Kopf, ohne es jemals gesagt zu haben. Aber das Anleiten, jetzt muss ich dummerweise doch wieder dahin zurückgehen, da kommt nämlich der
Doch leiten kann man ja sagen.
Okay, das Anleiten von Personal ist häufig tatsächlich auch damit verbunden, dass man Personal ausbildet, dass man Personal Zeit gibt, sich in solche Arbeitsstrukturen einzufinden und im Wesentlichen auch darüber kommuniziert, wie die Arbeitsphilosophie ist, was man sich grundsätzlich für eine Sache vorstellt, was die Vision ist, also die Vorstellung von dem, wo man eigentlich mal hin möchte, damit man sozusagen immer mehr zuspitzt, wie die Menschen eigentlich arbeiten sollen. Wenn die Menschen grundsätzlich verstehen können, was man möchte, dann können sie die Sachen auch präziser umsetzen und machen dann trotzdem noch Fehler. Und ich glaube, was ich bei Kirchen immer wieder sehe, ist, es gibt irgendwie keine Vorstellungskraft, es gibt keine Einarbeitungszeiten, es gibt eine relativ rudimentäre Kommunikationskultur. Und ich glaube ganz fest, dass auch Kirchen das hinbekommen können, aber ich glaube auch, dass Pfarrer nicht zwingend, außer der Lukas vielleicht und ein paar Freunde, die das auch mal in Zukunft machen, Pfarrer nicht zwingend das beste Leiterpersonal, also Führungspersonal sind, weil man nicht als Pfarrer ausgebildet
wird
in diesem
Freund.
Kontext.
Ja, genau, aber in welchem Beruf wirst du als sowas eigentlich ausgebildet, ja? Weil nimm doch mal das Beispiel Medizin. Ja. Ja, ich kenne das ja von meiner Frau, die hat in ihren verschiedenen Praktika ja ganz viele unterschiedliche Sachen gesehen und unter anderem gab es auf manchen Stationen einfach, ja, die Leiterlücke, ja? Da gibt's zwar einen Chef oder so, ne? Der dann, oder eine Chefin, die dann zuständig sind. Aber ganz viele Sachen sind einfach nicht, die werden nicht geregelt. Das einmal der Umgang zwischen Ärzten und Pflegepersonal, ja? Da wird nur kommuniziert über Zettel oder sowas. Wenn man sowas einfach professionell managen würde, dann würden sich nicht alle immer übereinander aufregen, sondern dann würde auch was passieren. Ja, oder dann sind da ab und zu mal Patienten, die nicht richtig versorgt werden. Warum? Ja, weil jemand nicht mit dem anderen geredet hat. Warum hat jemand nicht mit dem anderen geredet? Weil er es halt noch nie gemacht hat. Wer wäre dafür zuständig? Na, ein Leiter. Der sollte mal dafür sorgen, dass man Kommunikationsprozesse initiiert. Und das ist, es kann einem richtig wehtun, was zum Teil in deutschen Krankenhäusern passiert, weil es keine Leitung gibt. Ja, es gibt zwar jemanden, der auf die Zahlen achtet und es gibt auch jemanden, der bestimmte Sachen leitet, aber niemand, der das Arbeitsklima und die Zusammenarbeit der Leute leitet. Und das ist das Thema, das du gerade ansprichst, Personal, ja klar, aber guck auch mal unter Ehrenamtlichen, wie viel wird für selbstverständlich gehalten unter ehrenamtlicher Arbeit, ja?
Du, ja.
Wo
was bei mir auf meiner Arbeit der aktuelle Leiter für die ehrenamtliche Arbeit, was der da leistet, ist, da bin ich auch mal zu ihm reingegangen, habe ihn auch mal mit ihm drüber gequatscht, weil wir eine Minute Zeit hatten. Und der sieht es genauso wie ich. Ehrenamtliche Menschen sind Menschen, die trotzdem bezahlt werden. Und zwar nicht in Geld, sondern tatsächlich in Anerkennung. Und das ist gar nichts Schlimmes. Das ist total legitim und richtig. Ehrenamtliche Menschen machen das die machen das, weil sie was Gutes tun wollen. Aber natürlich wollen sie ein Feedback dafür haben, dass jemand findet, dass das gut ist. So. Und das ist halt auch Anerkennung. So. Und das ist zum Beispiel den Ehrenamtlichen zum Geburtstag gratulieren. Das ist den Ehrenamtlichen hin und wieder auch mal vielleicht eine kleine Feier abhalten. So, hey, cool, du bist ein ehrenamtlicher Mitarbeiter. Wir machen eine kleine Gala für dich. Oder auch einfach dieses, cool, dass du da bist. Cool, dass du dich an Sonntagabend irgendwie aus deinem Sofa quälst, um hierher zu kommen und dich von Obdachlosen anschreien zu lassen im Zweifel. Ja? Was sie nicht tun. Ja? Also, die sind auch dankbar und so. Aber ich will nur sagen, ey, das ist Personalführung. Alle werden bezahlt, ja, und alle müssen ausreichend bezahlt werden, auch Ehrenamtliche. Mhm. Deine Frage kann ich direkt beantworten, ja. An meiner Hochschule, wo ich studiert habe, da wird man genau dazu ausgebildet. Also, pass auf, das finde ich halt so witzig. Es gab ja lange so eine Kritik darum, warum meine Ausbildung an der Hochschule so teuer war. Und ich habe ja auch in der letzten Folge gesagt, dass sie preislich legitim ist. Das sehen nicht viele so, ich sehe das so. Aber wir hatten da halt Coaches, die halt, sind halt unter anderem Coaches gekommen, die eigentlich deutlich mehr kosten als irgendwie die Monatsgebühr, die ich da reingepumpt habe. Wo es aber ganz stark darum geht, dass du als zukünftiges Führungspersonal dahin reflektiert wirst, dass du unzulänglich bist. Das ist nicht immer negativ, sondern nur, dass darauf geguckt wird, was für Unzulänglichkeiten du hast, damit du da der Sachen dir bewusst bist. Nicht, dass du sie ausbügelst, weil kannst du vergessen, kannst eh nicht ausbügeln, sondern du kannst aber lernen, damit umzugehen. Und das sind so Dinge, die ich halt jahrelang studiert habe. Ja, Personalmanagement ist tatsächlich ja, ey, man ahnt's nicht, aber eigentlich meine Expertise. Naja. Ja, gut.
Du hast halt ein Händchen für Menschen.
Händchen für Menschen, ja.
Ja, du, ich bin schockiert gewesen manchmal, was ich so auch von anderen Berufsgruppen gehört habe, wo ich denke, meine Fresse, natürlich, klar, wenn du es von außen hörst, dann kannst du immer schnell ein Bild machen, ne? Ist manchmal komplexer, aber trotzdem, manchmal denke ich so, Alter, da kann ich doch nach zwei Willow-Kongressen, weiß ich mehr über Leiterschaft als die Leute, die da mit entsprechendem Gehalt ausgestattet sind und irgendwelche Firmen führen, irgendwelche Unternehmensbereiche leiten und alles in Sand setzen oder irgendwelche Chefs von Gastronomiegewerbe, die alle Leute scheiße behandeln, so wie hier, ne, die Herrscher von oben herab, und die ein schlechtes Ergebnis erzielen, die man aber trotzdem nicht ersetzen kann, weil sie ja so unersetzlich sind, so. Und wo man sich so fragt, Alter, was machen die eigentlich? Ja, die sind jetzt Leiter. Ups, zu lange befördert worden. Jetzt sind sie auf einmal ganz oben.
Naja, ich möchte auch noch, also auch da möchte ich so ein bisschen auch Verständnis für die Seite aufbringen. Ja? Ey, die Leute.
Du bist so der Personal.
Ja, ich bin so der Personal. Die Leute sind ja in bestimmten Bereichen so krass kompetent, das kannst du halt nicht ersetzen, ja. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich denke jetzt immer im Kopf an Chefs aus meiner Firma, so, ne? Ey, keine Ahnung. Ich kenne die alle auch gar nicht persönlich im Moment, so, weil das ist halt nicht meine Gehaltsstufe. das Ding ist halt, ey, die Leute sind ja in bestimmten Bereichen krasse Nerds, weil Experten, die krasse Sachen gelernt haben. Ja, weißt du, VWL, BWL-Zeug. Und wenn jetzt einer Mathe, ja, Zahlen, und dann schieben die das hin und her und die müssen ja wirtschaften. Die müssen ja vor allem so wirtschaften, dass alle Leute, die an den ziehen und reißen, Abteilungen und Leute von außen und Spender und so.
Na klar.
Ey, die wollen was von denen, die müssen das alles so zurechtkriegen, dass am Ende noch eine schwarze Zahl hinter der ganzen Nummer steht, am Ende des Jahres. Das ist eine Riesenlast, die auf denen liegt, und jetzt kommt noch einer an und sagt, bitte sei aber auch noch nett zu mir. Ja, ey, gerne auch das, aber es ist natürlich irgendwie jetzt, wer soll das alles lernen? Und ich glaube, dass wir, glaube ich, ein grundsätzliches strukturelles Problem haben in westlichen Firmen oder ich sag mal in deutschen Firmen und Unternehmen, dass das eine Sache ist, die kann einfach nicht jeder abdecken. Ich stelle mir da persönlich immer vor, ja, mehr Sozialarbeiter in Firmen für Personalkommunikation, die immer Pufferzonen ergeben, aber die kosten natürlich auch richtig Kohle auf Dauer, muss man sich immer fragen, ob man das investieren möchte. Aber ich verstehe jeden Chef, der zu mir sagt, Malo, raus hier, ich habe keine Zeit für Ihren Scheiß.
Ja, genau. Aber eben, Fachwissen macht einen noch nicht zu einem guten Leiter. Und das ist immer die Herausforderung. Und ich glaube, gerade für die Kirche ist es unerlässlich, sich damit zu beschäftigen, weil der Begriff Personal, ja, der taucht dann ja häufig auf bei Leuten, die nicht mehr mit Kirche was zu tun haben wollen, weil Gottes Bodenpersonal eben das Problem ist.
Ja.
So, das ist ja eine Formulierung, die gibt's nicht nur irgendwo, ja, sondern die gibt's halt eben tatsächlich bei Leuten, die Enttäuschung erlebt haben. Und das hängt ganz häufig damit zusammen, dass das, was Jesus hier sagt, nicht gelaufen ist. Mhm. Und das kann auch eben woanders herkommen. Ja, hier wollen die Jungs groß sein. Sie wollen groß sein. Und Jesus sagt, wer groß sein will, der soll euer Diener sein. Ganz häufig ist es, glaube ich, auch so, dass Leute gar nicht groß sein wollen, sondern Angst haben. Oder überfordert sind. Oder gestresst sind. Oder Sorgen haben. Und wenn du Sorgen hast, dann beschäftigst du dich mit dir selber, ne? Du drehst dich um deine Sorgen und damit um dich selbst. So, und dann hast du den Blick nicht mehr für die anderen. Und dann blaffst du Leute an, dann gibst du Jobs an Leute, die nicht qualifiziert sind, weil du jemanden brauchst und Angst hast, dass das Schiff untergeht, wenn das nicht jemand macht und so. Und das ist, da entwickelt sich auch schlechte Leitung, nicht weil jemand besonders krass sein will, sondern weil jemand zu sehr mit sich selber beschäftigt ist. Ja, und das würde ich dem nochmal zur Seite stellen. Euer aller Diener zu sein heißt nicht, ja, als einziger, um alle zu kreisen. Ja, ein Diener ist jemand, der, da können wir jetzt mal das Bild aus der Antike dran nehmen, ja, der bereitsteht, der Lasten übernimmt, der immer aufmerksam ist, der die Tür aufmacht, der muss vorausgehen, der muss die anderen angucken. Ein Diener guckt nicht sich selber an und was er schaffen muss, sondern er guckt den an, dem er dient. Ja. So. Und das ist die Aufgabe des Blicks. Das führt dann aber auch dazu, dass du natürlich auch irgendwie dich selber im Blick haben musst in dem Sinne, dass ein guter Diener nur der Diener ist, der nicht sich überarbeitet. Ja, wer der Diener, der sich aufgibt, in dem Sinne, dass er rund um die Uhr rotiert und dann am nächsten Tag nicht mehr einsatzfähig ist, der kann seinen Job gar nicht machen. Also klar, das ist immer miteinander verbunden, aber ich glaube, in diese Entspannung reinzukommen und zu sagen, so, ich habe eine Aufgabe und die richtet sich an die anderen, aber ich muss auch darauf achten, dass ich diesen Job auch machen kann. Das ist auch nochmal eine Schwierigkeit, die häufig mit diesem Leitungsdenken zu tun hat.
Und da zeigt sich ja dann auch immer so ein bisschen ein guter Leiter oder ein schlechter Leiter. Und ich glaube, auch zu jeder Zeit in der Menschheitsgeschichte gab es auch unter Sklaventreibern, ja, Leute, die gesagt haben, ja gut, mein Sklave, der funktioniert halt nur, wenn er irgendwie 8 Stunden am Tag pennt. Wenn ich den jetzt dauernd auf Crunchtime arbeiten lasse, dann bricht er mir zusammen und die sind mir zu teuer, die Jungs. So, und so geht es ja auch, deswegen haben wir ja Arbeitsschutz in Deutschland, ja, Arbeitsschutz, da geht es ja nicht darum, dass der einzelne Mitarbeiter glücklich wird und weil dein Papa-Staat denkt, der glückliche Mitarbeiter, sondern es geht darum, dass die Leute effektiv arbeiten können. Deswegen haben, wie heißen die Jungs, Trucker? Nee, doch, Trucker? Die haben ja einen richtig offiziellen Namen, Fernkraftfahrmenschen. Super. Die haben da ja Wohnzimmer in ihren Trucks drin. Das sind ja richtig krasse Dinger. Und dann denkt man immer, Mensch, der Arbeitgeber ist so nett. Aber es geht ja in erster Linie darum, dass die Jungs halt effektiv sind. Es ist ja aber nicht schlimm, ja. Aber ich finde, man muss halt diese Seiten betrachten. Das ist halt cool, ja. Wenn du Menschen...
Die Sendung mit dem Simon. Simon erklärt die Welt.
Bitte. Ich wurde immer Erklärbär genannt mit 16.
Ich weiß gar nicht, woher das kommt.
Verrückt, oder?
Das war nämlich so. Ach nee. Offenbart. Also, Jesus sagt, aber Jesus richtet sich ja jetzt gerade an die Jüngergruppe und die haben jetzt nicht das Problem, dass sie sich alle überarbeiten und so, sondern deren Problem ist, 2 Jungs wollten krasser sein als die anderen und die anderen 10 sind eifersüchtig und zwar wollen die auch krasser sein als die anderen. So,
was ja auch witzig ist, die Jungs haben ja, tut mir leid, sprudel mir die Gedanken aus, ja, Markus 9, ne? In Markus 9, 33, 34, da haben die sich ja schon mal darüber gestritten, wer der Geilste in der Hütte ist, ja. Also die sind da auch in ihren alten Mustern auch nicht so richtig rausgekommen.
Was hat Jesus da noch zu ihnen gesagt?
Da hat er zu ihnen gesagt, ja, wer der Erste sein will, der muss der Letzte sein.
Genau, und jetzt kommt es nochmal drauf. Jetzt wird es nochmal präzisiert. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Also Knecht, Knöcht. Was so eine Beleidigung bei uns im Abi immer.
Du Knöcht.
Was bist du für ein Knöcht? Neben der tollen Beleidigung Bauer, ja, habe ich letztens mal ein paar Freunden aus Dithmarschen erzählt, dass wir uns auf dem Gymnasium Bauer genannt haben. Naja, gut.
Das sagt alles.
Also Knecht, wörtlich steht da Sklave.
Ja.
Der soll aller Sklave sein. Also, ne, Jesus richtet sich offensichtlich nicht an die Leute, deren Problem es ist, sich zu überarbeiten, sondern an die Leute, die sich einbilden, die krassesten sein zu müssen. Und denen sagt er, ja, denen sagt er, in dieser Situation, du sollst aller Sklave sein. Er sagt nicht, du machst dich schon so fertig und du kannst nicht mehr, aber eigentlich solltest du aller Sklave sein. Ja, das sagt er nicht. So, er richtet sich an die Leute, die sich was drauf einbilden.
Was übrigens diese Situation dann auch zeigt, ist, die 12 sind schon dafür ausgesucht, tatsächlich auch zu leiten. Ja. Also ich finde, hier wird's mal deutlich. Ja, ihr werdet auch irgendwie krasse Leitertypen sein, krasse Anführertypen. Aber ich sag euch, ja, wie das läuft. Ja, in nicht herrschen, sondern in dienen so.
Also schon wieder voll anstrengend für Jesus, ne? Er hat den gerade klar gemacht. Ist nicht meine Aufgabe zu sagen, wer zu rechten und zu meiner Linken sitzt. Das kann ich nicht, das steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und er denkt sich schon so, ja, das. Und dann kommen die anderen an und sagt, ja, ich habe euch schon erwartet. Nein, ich habe doch gerade den Jungs gesagt, dass es nicht darauf ankommt, wer links und rechts sitzt. Und nicht mal ich habe das Recht, das zu bestimmen. Der Chef da oben, ja, dem ich alle Ehre erweise, dessen Sklave ich bin, für den ich die ganze Aktion mit euch hier mache, ihr Hannus, ja, der hat die Macht, ja, und ich diene euch, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Ich hab doch schon dreimal gesagt, ich gebe mein Leben für euch Idioten auf und ihr redet immer noch darüber, wer krasser ist. Was ist denn los mit euch?
Ja. Also richtig geil, ne? Was denn eigentlich für Lösegeld? Haben wir hier einen Lösegeld gegen den Satan oder was?
Es gibt ja dieses schöne Bild, haben wir glaube ich schon mal gesagt, ne? Hier von zu Ostern wurden immer Jokes erzählt in der Kirche, ne? Und dann heißt es, der Teufel verleibt sich immer einen Menschen nach dem anderen ein. Die ganzen Sünder, die schmecken nämlich so schön süß, die Sünder. Und deswegen hat er sie alle gefressen. Und dann kommt auf einmal Jesus, aber Jesus schmeckt ganz bitter. Ja? Und dann will der Teufel sich den Leckerbissen richtig reinziehen und legt ihn sich auf die Zunge und da wird ihm ganz übel und da muss kotzen und dabei stirbt er natürlich auch. Und dabei fliegen alle Sünder
wieder aus seinem Bauch raus. Was für ein Massaker, er stirbt beim Kotzen.
Was ist da los? Ja, kleine Anekdote, die ich vor dem Tischgespräche-Podcast verdanke. Übrigens, Malte Dietje vom Tischgespräche-Podcast hat eine ganz tolle Doktorarbeit geschrieben. Eine ganz tolle Doktorarbeit geschrieben zum Thema Servant Leadership, dienende Leitung.
Ah.
Da kann man ganz viel zu dem Thema nochmal nachlesen und findet auch eine super Zusammenfassung, wenn man sich den Doktorarbeitsziel natürlich geben will, über Leitungsansätze. Also gerade für Leute, die selber in der Position sind, ein interessantes Ding oder auch für Leute, die sich damit beschäftigen, weil sie keine gute Leitung erleben derzeit.
Coole Sache.
Also ne, wer ja sagt, darf auch Tante Inge ausladen, von Thomas Sünder bereits bestellt hat, kann auch gerne Servant Leadership von Malte Dietrich.
Und das Gute ist, in der Thomas Sünder wurde ja ausgekotzt.
Ja. noch lebt er, vermute ich. Naja,
ja, aber was ich dazu sagen möchte, ist, das ist ja nicht, was ich glaube.
Was jetzt?
Naja, ist halt so die Frage, ne? Also da kommen wir in so ein duales Weltbild so.
Ja,
ne? Der Satan, was ist der eigentlich für eine Figur? Ich glaube auch an der Stelle bei dieser ganzen Lösegeldnummer geht es halt immer noch nicht um den Teufel, liebe Christen. Wie fast immer nicht. Der ist nämlich auch nicht wichtig. Betonung, der Teufel ist nicht wichtig. Wichtig ist, diese Lösegeld-Thematik hat was anderes damit zu tun. So. Und was soll das überhaupt? Aha. Also
Klär uns
naja,
auf, Simon.
Ich will jetzt
mach
nicht,
den Erklär,
nein,
Simon.
Nein, möchte ich nicht. Ich möchte nur kurz sagen, Leute, Lösegeld hat man in der Antike auch bezahlen können für Sklaven. Dann konnte man die damit freikaufen. Denn Sklaven waren in der Antike nicht zwingend, was man sich unter Baumwollsklaven in den USA im 18. Jahrhundert vorstellt. sondern ganz oft tatsächlich Leibeigene, nee, eben nicht Leibeigene, sondern so Leute, die Rechnungen nicht bezahlen konnten, große Rechnungen, die Schulden hatten und dann mussten die quasi Zwangsarbeit für einen Typen leisten, der halt sagte, du schuldest mir was, deswegen arbeitest du jetzt was für mich. Und das ging dann zwischen, ich weiß nicht, Tagelöhner, ja, einen Tag, zwei Tage, bis hin zu 30 Jahre für den Rest seines Lebens, ist halt so. Aber wenn jetzt einer von außen kommt und sagt, okay, der hat Schulden bei dir, weiß ich nicht, 10.000, boah, wie hieß die Währung eigentlich bei den Römern?
Dinar, Sesterzen.
Dinar sind ja, sind das nicht tatsächlich türkische? Ist ja wurscht. Also.
Nein.
Also alte Währung mit einem Kaiser drauf, 10.000 Mal. Und dann hat der, hat, gab es irgendeinen netten Typen, der das bezahlt, dann hat er den freigekauft. Ja. Hypothetisch. Und dann war das erstmal erledigt. So, jetzt kommt Jesus. Jesus ist der Reiche. Ja. Der ist ja Gottes Sohn quasi. Reich genug, um die ganze Menschheit freizukaufen, ist nur sehr teuer und wird sich ja auch zeigen, wie teuer die Nummer ist. Und der macht das, ja, genau das. Wir haben extrem krasse Schulden bei Gott und Jesus zahlt bei Gott. So, jetzt kann man natürlich wieder die Frage stellen, haben wir einen zornigen Gott oder was?
Ach, Timon, du machst es ja heute auch wirklich kompliziert. Du musst doch nicht
alle. Ich möchte den ansprechen, weil ich weiß ganz genau, irgendeiner sitzt da in der Ecke und sagt genau, ditte. Und das klären wir hier jetzt, Jesus, Lukas.
Wir klären das jetzt kurz in 2 Minuten. Eins der größten dogmatischen Themen.
Ja, schnell.
Guck mal, erstmal, wenn er das sagt, sagt er damit ja, ihr seid alle Sklaven.
Jawohl.
So, also er sagt den Leuten, die Herrscher sein wollen und mit ihm da, ne, im Bus die besten Plätze besetzen wollen, denen sagt ihr, ihr seid eigentlich Sklaven. Aber wer unter euch der Erste sein will, der soll das bewusst sein. Der soll nämlich nicht nur so ein Hanno sein, der versklavt ist, der, ne, immer mit allen anderen Menschen zusammenhängt und trotzdem versucht, irgendwie dem zu entfliehen, ja, und krasser zu sein als die anderen, sondern der soll das ganz bewusst sein, indem er sich nämlich für die anderen hingibt, indem er sich nicht dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe, so wie es der Menschensohn getan hat. Aber du möchtest immer noch darauf hinaus, wer jetzt das Lösegeld bekommt.
Ja, wer bekommt das Lösegeld und warum eigentlich? Ah, okay, das ist schon eine echt krasse Frage. Das ist fast eine Sonderfolge wert, oder?
Also ich würde die Frage mal aus den Rest des Evangeliums erweitern, weil Simon, sie ist ganz bewusst hier nur in einem kleinen Satz angedeutet.
Mm. Ja, okay.
Ja, okay. Über Kreuz und Auferstehung müssen wir uns auf jeden Fall noch unterhalten.
Ja, das wird auch echt spannend und ich freue mich schon seit Wochen drauf.
Aber guck mal, das... Wenn es um Erlösung geht, dann ist das ein wirtschaftlicher Ausdruck, weil der mit Lösegeld zu tun hat. Und Erlösung heißt eben, dass man freigekauft wird. Das bedeutet erstmal, dass man nicht frei ist als Mensch. Das ist die erste schlechte Nachricht, die dieser Text damit aussagt. Und die gute Nachricht ist gleichzeitig, dass da jemand was getan hat. Und Jesus sagt hier an dieser Stelle nicht ganz ausführlich bei dem sein Leben geben, wie genau das jetzt funktioniert. Aber dass da jemand etwas getan hat, damit du frei wirst. Und darüber aufregen müssen wir uns auf jeden Fall noch. Was fällt ihm eigentlich ein, sein Leben zu geben? Ja? Sind wir denn wirklich so schlimm versklavt? Die Frage müssen wir uns auf jeden Fall stellen. Ja, ja. Werden wir auf jeden Fall tun. Ja. Und wir werden auf jeden Fall auch gerne eure Kommentare dazu hören, auf die wir dann auch sehr gerne eingehen, auf jeden Fall.
Man könnte sagen... Also man könnte sagen, an dieser Stelle müssen wir quasi auf eine spätere Folge vertrösten, in der wir en Detail...
Alles auflösen.
Das, ja, diese quasi, diese Spannung müssen wir jetzt alle ertragen im Evangelium.
Also, vielleicht können wir so enden, dass wir uns mal vorstellen, wie die Jünger das jetzt hören, ja? Eben gerade haben sie noch gedacht, also, die sind vielleicht wieder in diesen alten Modus zurückgefallen. Ah, scheiße, jetzt haben sich doch wieder zwei irgendwie einen Vorteil erarbeitet. Und wollen gegen an und Jesus wäscht ihnen wieder den Kopf und sagt, ich habe doch schon mal gesagt, wer der Erste sein will, sei der Letzte. Ich habe eben gerade gesagt, alle Letzten werden Erste sein. Guck mal, ich gehe voraus. Mensch, ich bin doch der, der sich aufopfert für alle anderen. Und ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern damit ich diene und mein Leben hingebe. Ja, das ist mein Auftrag. Das ist meine ganze Art und Weise. Und wenn du mir nachfolgen willst, bilde dir nicht ein, dass du nachfolgen kannst, indem du mich in meiner Herrlichkeit, wenn ich da oben sitze, rechte Seite von Gott, ja, nachmachen kannst. Dass du mich nachmachen kannst, wenn ich auferstanden bin. Sondern du kannst mich nachmachen, wenn ich auf der Welt bin, denn du bist auch auf der Welt. Und auf der Welt zu sein bedeutet, dass ich auf dem Weg zum Kreuz bin. So, das ist die versteckte Botschaft hier drin. Und das ist, damit weist Jesus den Auftrag der Nachfolge nochmal ganz klar aus und sagt, Leute, eure Aufgabe ist es nicht, die Krassen zu sein, die den Tod überwunden haben, eure Aufgabe ist es, die Krassen zu sein, die alles aufgeben, damit andere leben können.
Ja. Yep. Sehr schön.
Ja.
Amen. Amen. Soweit erstmal dazu, meine Freunde.
Ja, für heute ist das
das Ende.
Ja, wir sind ja quasi jetzt schon in der zweiten Woche zurück. Ihr schreibt wieder fleißig Kommentare. Vielen Dank an Christoph Nietzsche. Cooler Name und vielen Dank für deine vielen Kommentare.
Spricht man dich eigentlich Nietzsche, Nietzsche oder Nietzsche aus?
Rein? Nietzsche? Nietzsche? Du kannst es uns beantworten. Schreib das in die Kommentare. Aber auch vielen Dank an Ina und alle anderen, die jetzt mir spontan nicht so in den Kopf springen. Aber Leute, ey, ihr schreibt Kommentare, ist cool. Bleibt einfach dabei. Rambolt mit uns zusammen das Evangelium aus und am Ende sind wir alle klüger.
Aus Rambolen ist schmerzhaft. Ja. Na gut. Ja, wir freuen uns auf eure Beteiligung dabei und wenn ihr uns sonst unterstützen wollt, findet ihr die Möglichkeiten auf unserer Webseite. Vor allem freuen wir uns aber, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, damit noch andere Leute sich mit diesen Themen auseinandersetzen können und ja, vielleicht auch den ein oder anderen coolen Impuls für ihr Leben bekommen.
Die offenbart Cars Community wächst. Und alle, die jetzt dazugekommen sind, erzählt möglichst von uns weiter, wenn ihr nicht irgendwie 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes geben könnt, / wollt. Völlig wurscht. Umso mehr Leute dazukommen, umso mehr kommen wir der Weltherrschaft entgegen.
Genau, und das wollten wir gerade nicht. Also, desto mehr Leuten können wir dienen. So. haben wir es auch verstanden. Ich schick dir mal die Doktorarbeit.
Dankeschön.
Alles klar. Ja, Leute, dann können wir nur sagen, bleibt bärtig.